Die Szene ist vom 2. März. Sie spielt sich in Bern ab, vor der iranischen Botschaft im Chilefeld-Quartier. 2 Tage vorher haben die USA und Israel den Iran angegriffen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel haben heute Morgen die Islamische Republik Iran angegriffen. Mit diesem Szenario hat man seit Wochen gerechnet.
Über 50 Leute sind vor die Botschaft gekommen an diesem Montag. Sie schwenken die iranische Flagge mit dem Löwen und der Sonne aus der Zeit des Schadenrufen. Dazwischen sieht man auch ein paar wenige blau-weisse Israel-Fahnen. Aus Boxen dröhnt die Stimme vom US-Präsident Donald Trump, unterlegt mit einem fetten Techno-Beat.
Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead.
Die Kantonspolizei Bern ist da, Grenadiere schirmen die iranische Botschaft ab und halten die Demonstrierenden fern. Hinter den Polizistinnen und Polizisten ist die iranische Fahne auf Hauptmast gekisst. Die Szene steht sinnbildlich für die Zerrissenheit der Iranerinnen und Iraner, die hier bei uns in Bern und in der Schweiz leben. Während die einen euphorisch den möglichen Systemwechsel feiern, machen sich die anderen Sorgen um ihre Angehörigen im Iran.
Und wir sagen, dass ich nichts, gar nichts von der Familie gehört.
Über diese Menschen reden wir heute im Gesprächsstoff im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar mache ich das mit der Jovana Nikic. Sie ist aktuell Gastredaktorin im Ressort Bern. Und mit dem Kasper Kauer, ebenfalls Redakteur im Ressort Bern. Sie haben beide Iranerinnen und Iraner getroffen, die in Bern Wurzeln geschlagen haben und mit ihnen darüber geredet, wie sie auf die historischen Geschehnisse der letzten Tage in ihrem Heimatland schauen. Die Firaseh Miandar, die 2022 aus dem Iran geflüchtet ist und einen negativen Asylentscheid hat bekommen. Der Emad Massouri, er ist Reiseführer und sorgt sich um die Kulturgüter im Iran. Und Darezo Rafati, der die politischen Geschehnisse für uns einordnet. Und mein Name ist Sibylle Hartmann und jetzt bei mir im Studio sind Jovana und der Kespu. Ciao zusammen, schön seid ihr da.
Ciao Sibylle, merci.
Hoi, merci für die Einladung.
Zuerst vielleicht mal schnell zum aktuellen Stand im Iran. Am 28. Februar haben Israel und die USA ihre grosse Militäroperation durch Iran angegriffen. Was ist seither passiert, Kespu?
Ja, wie wir schon gehört haben, ist Israel und den USA gelungen, schon am ersten Tag des Krieges der Ayatollah Ali Khamenei, der ja seit 1989 der oberste Führer des Iran war, bei einem Luftschlag zu töten. Auch zahlreiche andere Ziele sind getroffen worden, darunter Gebäude von der Revolutionsgarde, der Energieversorgung, aber auch zivile Ziele. Zwar sind die militärische Untersuchung noch nicht ganz abgeschlossen, aber viel deutet darauf hin, dass die USA schon am ersten Kriegstag eine Schule bombardiert hat, wo 175 Personen, die meisten davon Schülerinnen, gestorben sind. Der Iran seinerseits hat mit Angriff auf Israel und auf die umliegenden Länder reagiert. Angegriffen hat die iranische Armee und die Revolutionsgarde nicht nur Militärstützpunkte der USA, sondern auch die Energieversorgung, Hotels in Dubai, Wasseraufbereitungsanlagen, zivile Flughäfen etc. Der Iran hat auch droht, alle Schiffe, die die Strasse von Hormuz, also die Verbindung zwischen dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean, anzugreifen. Der Krieg hat Auswirkungen rund um den Globus, so sind etwa die Börsenkurs in Sinkflug. Und der Ölpreis ist von um die $70 auf zeitweise $120 aufgegangen. Dazu kommt der ganze Luftverkehr. Doha und Dubai haben sich in den letzten Jahrzehnten ja zu einem Hub zwischen Asien und Europa entwickelt. Gestern hat mir eine Bekannte aus Taiwan, die zu Frankreich zu Besuch ist, gesagt, dass sie jetzt erst in 3 bis 4 Wochen wieder zurück auf Taiwan fliegen wird, weil die Ticketspreise haben die einfach verdreifacht sind.
Und abgesehen von den News, was hat man hier in Bern konkret von dem mitbekommen?
Ja, in Bern haben wir seit dem Ausbruch des Krieges zahlreiche Demonstrationen gehabt, wo vor allem Leute aus der iranischen Diaspora teilgenommen haben. So etwa am Tag des Kriegsausbruchs, am 28. Februar, dann 2 Tage später vor der iranischen Botschaft und am Tag darauf vor dem Staatssekretariat für Migration in Wabern. Doch auch schon im Januar, wo es auch im Iran die grossen Demonstrationen hat gegeben, die ja dann brutal niedergeschlagen wurden, ist vor der Botschaft demonstriert worden. Zweimal haben es Demonstrierende geschafft, über den Zaun auf das Botschaftsgelände zu gelangen. Seither hat die Polizei den Schutz vor der iranischen Botschaft deutlich ausgebaut.
Bei all diesen Demos waren es fast ausschließlich Iranerinnen und Iraner, die dabei waren. Wie viele Menschen aus dem Iran leben überhaupt hier bei uns in Bern und in der ganzen Schweiz?
Also man rechnet zwischen 14.000 und 15.000 Personen mit iranischen Wurzeln, die in der Schweiz wohnhaft sind. Es ist so, dass etwa 7.000 bis 8.000 von diesen Personen auch eine Bürgerschaft haben, eine Schweizer Staatsbürgerschaft haben. Es ist nicht genau klar, wie viele davon das in Bern leben. Aber man kann doch sagen, ja, von denen waren sicher auch einige an diesen Demonstrationen da gewesen.
Hast du das vorhin gesagt, es waren viele verschiedene Demonstrationen gewesen, auch an verschiedenen Orten in Bern. Sind es immer die gleichen Iranerinnen und Iraner, die an diesen Demonstrationen teilnehmen?
Es ist ja unterschiedlich, je nach Demonstration. Es gibt Leute, die natürlich schon länger in der Schweiz leben, die das mitverfolgen und auf ihr Land zurückblicken und sehen, dass dort jetzt einen Wechsel gegeben und auch eben vor der Botschaft gestanden sind. Aber es hat auch Demonstrationen gegeben, wo es darum gegangen ist, dass man sich eingesetzt hat dafür, dass abgelehnte Asylgesuche noch einmal angeschaut werden. Und dort reden wir von Leuten, die jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten paar Jahren in die Schweiz geflüchtet sind und nicht eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung bekommen haben.
Eine von ihnen, die auch an dieser Demonstration in Waber war und eine Rede gehalten hat, war die Firoseh Miandar. Du hast sie direkt nach dieser Demonstration getroffen. Jovana, wer ist sie?
Sie ist eine 39-jährige Frau, die im Iran aufgewachsen ist, dort auch studiert hat und ihre Physiopraxis eröffnet hat und geheiratet hat, eine Familie gegründet hat und dann musste flüchten und jetzt im Rückkehrzentrum in Aarwangen lebt. Seit 3 Jahren ist sie in der Schweiz und anderthalb davon in diesem Asylzentrum.
Warum genau hat sie aus dem Iran müssen flüchten?
Sie ist politisch verfolgt worden, sie und ihre Mann.
Im Iran, wer anders denkt oder wer diese Islamische Republik nicht annimmt, muss entweder getötet werden, gefoltert werden oder fliehen.
Sie musste flüchten, weil sie tatsächlich angegriffen worden ist. Und sie haben gefunden, hey, gut, jetzt ist der Moment, wo wir das Land verlassen müssen, weil es geht um Leben und Tod.
Sie hat dir in diesem Zusammenhang von einer erschütternden Szene berichtet, die eben schlussendlich zu ihrer Flucht geführt hat.
Genau, ihr Mann war im Ausland, um organisieren, dass sie auf Italien gehen können, dass sie flüchten können. Also nach einer Zeit, in der sie sich recht bedeckt gehalten haben. Ihren Erzählungen zufolge hat der Geheimdienst davon Wind bekommen und hat ihre Physiotherapiepraxis gestürmt, um zu provozieren, dass ihr Mann wieder zurückkommt. Zu diesem Zeitpunkt war sie schwanger und hat aufgrund von der Gewalt, die dann sich ereignet hat, ihr Kind in ihrer Praxis verloren.
Nachdem ich das Kind verloren habe, hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich fliehen muss. Wir wurden auch mehrmals bedroht, dass wir unser älteres Kind auch verlieren. Deshalb sind wir geflohen.
Sie ist auf das aber in die Schweiz geflüchtet. Du hast vorher schon gesagt, sie lebt aktuell im Rückkehrzentrum in Aarwangen. Kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, wie ihre Situation hier in der Schweiz aussieht?
Sie ist ja im 2022 geflüchtet und anderthalb Jahre, also seit den 3 Jahren, die sie hier ist, lebt sie in diesem Rückkehrzentrum in Aarwangen. Ihre Situation ist wie folgt: Das Gesuch ist abgelehnt worden vor anderthalb Jahren. Sie darf nicht arbeiten. Sie ist im Nothilfesystem.
Das ist wirklich keine Nothilfe. Was für eine Hilfe! Sie führen uns selber zur Not. Ich hatte ein normales Leben. Als Physiotherapeutin hatte ich eine Praxis und konnte ich arbeiten. Dann mussten wir fliehen. Wir sind hierher gekommen. Und jetzt sind wir bereit, unsere Rolle zu übernehmen. Mhm. Wir wollen nicht für immer abhängig bleiben.
Ja, ihr seid so ein bisschen die Hände gebunden. Ich sage mal, einigermaßen normales Leben in der Schweiz zu führen. Sie wohnt in einem Zimmer zusammen mit ihrem Sohn in diesem Zentrum und ja, ihr Tag besteht einfach vor allem daraus, dass sie sich versucht einzulesen, dass sie sehr viel lernt, also sie redet sehr, sehr gut Deutsch und ja, versucht ihre Zeit so sinnvoll wie möglich zu nutzen, weil sie eben nicht arbeiten kann. Was sie aber jetzt hat können machen, ist ihre Ausbildung zu anerkennen, bringt ihr in dem Sinn nichts, aber sie möchte mit dem ein Statement abgeben und sagen, hey, schaut, ich habe die Fähigkeit, ich habe die Fertigkeit, ich habe Deutsch gelernt, ich habe eine Ausbildung gemacht. Es wäre eigentlich allen mehr damit geholfen, wenn ich hier Fuß fassen könnte, eigene Wohnung habe und arbeiten.
Wie schaut sie auf die aktuellen Geschehnisse in ihrem Heimatland?
Ja, es ist schwierig. Natürlich hat sie jetzt gesagt, sie habe nicht viel von ihren Verwandten gehört, die noch dort leben, also ihren Eltern beispielsweise, ihren Geschwistern. Also sie hat noch einen Bruder und eine Schwester, wo sie mit ihnen dort aufgewachsen ist.
Ich kann dir sagen, dass ich nichts, gar nichts von der Familie gehört. Aber ich weiß, dass sie politisch unterdrückt sind, dass es ihnen nicht so gut geht, dass sie alt sind.
Sie schaut halt ein bisschen zwiegespalten her. Einerseits vermisst sie die Familie, würde gerne etwas hören. Und andererseits weiss sie aber auch, dass das vielleicht eine Chance kann sein kann, um hier nochmal die Behörden aufrütteln und zu sagen, schaut, wir haben es gesagt, die Lage ist ja brenzlig und jetzt ist es eskaliert. Und es ist irgendwo durch auch ein Hoffnungsschimmer da, dass aufgrund von diesem Krieg jetzt sich ihre Situation ändert und nochmal über das Gesuch, über das Asylgesuch vielleicht drüber geschaut wird.
Über die Asylgesuche von Iranerinnen und Iranern in der Schweiz reden wir dann später in diesem Podcast noch. Kaspar, du hast Areza Rafati getroffen. Sie ist schon länger in der Schweiz und sie ist im Vergleich zu der Firoseh Miandar eingebürgert. Wer ist sie?
Also ganz am Anfang muss man sagen, dass sie nicht mit einem eigenen Namen auftreten wollte, weil sie sich auch Sorgen macht um ihre eigene Sicherheit und um die Sicherheit der Angehörigen, die noch im Iran leben. Was man kann sagen kann, ist, sie ist in den 80er Jahren, also im Zuge des Iran-Irak-Krieg, wo ja der irakische Diktator Saddam Hussein den Iran überfallen hat, in die Schweiz geflüchtet. Sie ist Forscherin an einer Schweizer Universität und hat Fachexpertise zum Nahen Osten.
Kannst du noch etwas mehr dazu erzählen, warum sie konkret Angst hat oder eben nicht mit ihrem richtigen Namen herstehen?
Sie hat erzählt von Bekannten, die, nachdem sie an Demonstrationen gegen das Regime haben, teilgenommen haben, anonyme Botschaften haben bekommen oder auch Botschaften von der, ich glaube, von der iranischen Botschaft. Und gleichzeitig ist das eine Person, die immer wieder in Iran zurückgegangen ist. Und gibt Leute, die wieder zurück in Iran gehen, sind natürlich angewiesen darauf, dass sie die Bewilligung bekommen. Und da will man sich vielleicht nicht verspielen mit der iranischen Botschaft.
Wie schaut sie denn jetzt im Moment auf den Krieg in ihrem Land?
Ja, vielleicht, weil sie so aus einem eher akademischen Kontext kommt, ist sie eher kritisch, was die Intervention von Israel und den USA angeht. Schon nur, weil es völkerrechtlich eigentlich unumstritten ist, dass das völkerrechtswidrig ist. Gleichzeitig war sie sehr erstaunt gewesen, gleichwohl auch über ihre Landsleute, die da eben Israel-Fahnen haben, geschwenkt und den Krieg wie befürwortet hat. Vielleicht so ein bisschen, eben, weil sie ja in den 80er Jahren ist geflüchtet, also eigentlich nach der iranischen Revolution. Und das sicher auch, weil sie die Möglichkeit als Forscherin im Iran dann nicht mehr hatte, in die Schweiz ist gekommen. Gibt es durchaus auch Leute, die schon vorher in die Schweiz kamen. Das sind vor allem eher so die schahtreuen Royalisten, die sich auch eine Rückkehr vom Schah würden wünschen.
Du hast vorhin gesagt, sie ist in den 80er Jahren daher geflüchtet und sie ist eingebürgert. Ist es denn heutzutage schwieriger, einen positiven Asylentscheid zu bekommen? Oder wie sieht generell die Situation aus für Iranerinnen und Iraner, die in die Schweiz flüchten?
Also flüchten ist vielleicht ein bisschen stelle These, also vor der islamischen Revolution 1979 sind viele Iranerinnen und Iraner, vor allem reichere Leute, häufig in die Schweiz gekommen. Oder der damalige Schah hat ja das Internat besucht in der Schweiz und die Schweiz hat immer so ein bisschen eine Anziehung für die Iranerinnen und Iraner. Da hat es eigentlich nach der Revolution immer wieder Flüchtlingsbewegungen gegeben oder Migrationsbewegungen vom Iran auch in die Schweiz. Es gibt Frauen, die natürlich kaum Möglichkeiten hatten, ihrer Karriere nachzugehen. In den 80er Jahren, wo es eben viel auch gut gebildete Leute hatten, die sie kamen. Und da hat es eigentlich immer wieder, also sei es nach den Studentenprotesten 1999 oder im Zuge der Grünen Revolte 2009, oder gerade auch 2022 nach dem Protest nach dem Tod von der Mahsa Amini, die ja ihr Kopftuch falsch dreht und dann im Gefängnis ist gestorben oder umgebracht worden, besser gesagt. Dann hat es immer wieder Bewegungen gegeben. Oder? Und jetzt die Leute, die in den letzten Jahren in die Schweiz kamen, die haben es durchaus schwieriger. Also in den letzten Jahren ist ein Viertel oder ein Fünftel der Asylgesuche nur angenommen worden.
Als Iranerin oder Iraner, als flüchtende Person, ist es also sehr schwer, in der Schweiz zu bleiben. Mit der aktuellen Situation, mit den Bombardements im Iran, also werden da überhaupt noch Leute zurückgeschafft aktuell?
Im letzten Jahr hat die Schweiz noch 2 Personen zurückgeschafft. Die letzte Person war im November. Und jetzt im Januar, seit dem Protest, hat die Schweiz eigentlich gesagt, ja, sie tut aktuell keine mehr ausschaffen.
Während im Moment also niemandem zugemutet werden kann, in Iran zurückzukehren, hat der Emad Massouri vor 8 Jahren genau das Gegenteil gemacht. Er hat nämlich eine Reiseagentur hier gegründet, für das er Menschen aus der Schweiz sein Heimatland zeigen kann. Du hast auch ihn getroffen, Giovanna. Wer ist er?
Der Emad Massouri ist 42, ist im Teheran aufgewachsen und hat dort Elektrotechnik studiert und das Goethe-Institut für Deutsch besucht und hat irgendwann gefunden, er wolle jetzt Wirtschaftsinformatiker werden und hat sich kurzerhand für ein Studium in der Schweiz entschieden. Er ist nie im Iran irgendwie aufgefallen, negativ, oder ist, ja, ich sage mal, mit dem Staat an sich in die Front gekommen, überhaupt nicht. Er ist immer ein bisschen unter dem Radar geflogen und gefunden, hey, mal, ein Studium im Ausland, das wär's. Er ist dann 2011 auf Burgdorf gekommen, hat dort studiert und hat, ja, im Zuge von diesem Studium sehr viele Fragen müssen beantworten von seinen Mitstudentinnen und Mitstudenten und hat irgendwann gefunden, wisst ihr was, jetzt mache ich ein PowerPoint mit mehreren Folien, um euch ein bisschen zu zeigen, das ist Iran.
Und dann ist mir aufgefallen, sie kennen Iran über Medien und Zeitungen. Darum habe ich einfach ganz ursprünglich so eine PowerPoint-Datei auf meinem Laptop als Student damals vorbereitet. Und wenn jemand hat Fragen über Iran gestellt hat, es war mir klar, ungefähr 15, 20 gleiche Fragen haben die Leute gestellt. Und dann habe ich angefangen, mit Laptop so Präsentationen zu machen und so kleine Vorträge zu halten.
Und das hat dann schlussendlich auch dazu geführt, dass er eine Reiseagentur gegründet hat.
Ja, angefangen hat es mit Reisen, die er organisiert und geplant hat für seine Mitstudentinnen und Mitstudenten.
Und irgendwann ist nach Vortrag sind die Leute zu mir gekommen, oh wow, Iran ist so ein schönes Land, also Landschaft und Bilder, die du zeigst und was du erzählst über Iran, es ist doch nicht alles Politik. Willst du nicht mal für uns Iran-Reise organisieren? Also nach einem Vortrag, nach zweiten Vortrag, nach irgendeinem bin ich überzeugt, also wir organisieren eine Reise zuerst ganz...
Und das ist so gut angekommen, dass die natürlich ihren Müttern davon erzählt haben, beim Coiffeur davon erzählt haben und die Leute dann auf ihn zukommen. Und er dann 1001 Nacht Reisen gegründet hat, wo er dann vermehrt ja, so touristische Aktivitäten angeboten hat im Iran.
Wie steht es um die Reisen aktuell?
Ja, aktuell können natürlich die Reisen nicht stattfinden. Die müssen bis auf Weiteres stornieren. Und ja, er hofft natürlich, dass sich die Lage der Klima wieder so legt, dass er ja, den Schweizerinnen und Schweizer die iranische Kultur wieder näher bringen kann.
Wie ist sein Verhältnis zum Iran?
Zweigespalten. Einerseits ist er dort aufgewachsen und hat eine grosse Liebe für die Kulturgüter dort, für die Menschen dort. Also er betätigt sich sehr fest in verschiedensten Hilfsprojekten, sei es darum Restaurierungen von geschichtsträchtigen Bauten oder halt auch die Förderung von Frauen an Tattoo-Plantagen.
Iranische Bäuerinnen zu unterstützen, und Datteln und Berberitzen von ihnen in Iran zu kaufen. Also wirklich Frauenprojekt und vor allem Priorität haben alleinerziehende Mutter in Iran, weil der Markt ist dort recht männlich in diesem Gebiet.
Ihm ist es wichtig, natürlich können Iran den Schweizerinnen und Schweizer näher zu bringen, auf seine Art, mit den Reisen. Andererseits ist es für ihn noch nicht überraschend, dass es jetzt zu dieser Eskalation im Iran kommt. Aber er schaut das Ganze doch eher aus einer Heimatliebe an, die das Land und die Kultur betrifft.
Der Emad Massouri macht sich also unter anderem auch sehr grosse Sorgen um Kulturgüter im Iran und dass die bei dem Krieg, der jetzt im Moment herrscht, könnte zerstört werden. Der Reza Rafati, den wir in diesem Podcast auch lernen kennen, schaut ebenfalls wie er auch kritisch auf den Angriff der USA und Israel auf den Iran. Während Firoseh Miandar, die wir am Anfang dieses Podcasts gehört haben, angesichts der Raketeneinschläge in ihrer Heimat eine Art Hoffnung auf ein besseres Leben in der Schweiz empfindet. Giovanna Käschbühl, merci vielmals, dass Sie da waren und die 3 Geschichten hier mitgebracht haben von diesen 3 Menschen aus dem Iran.
Merci.
Merci vielmals.
Das war die neueste Folge vom Gesprächsstoff-Podcast von Bund und Berner Zeitung. Ich habe geredet mit Jovana Nikic und Kasper Kauer, beide aus dem Ressort Bern. Mein Name ist Sibylle Hartmann und wir hören uns ausnahmsweise schon in einer Woche wieder. Und zwar sind wir am Freitag, am 20. März, mit der ganzen Redaktion dieses Jahr an der Museumsnacht von Bern dabei. Und zwar in unseren neuen Büroräumlichkeiten im Bubenberg-Zentrum, direkt am Bahnhof Bern, wo wir Mitte April herzügeln. Und unter anderem nehmen wir dann einen Podcast auf, und das mit offenen Studiotüren. Ihr könnt also gerne reinhören, einfach das Studio anschauen oder, wenn ihr das wollt, auch mal selber vor das Mikrofon stehen. Ich würde sagen, bis dann. Tschüss zusammen.